schlecht zurecht. Der hat ein Problem. Wir tun uns also schwer, über das Thema zu sprechen. Man sieht das an der Veränderung in vielerlei Hinsicht. Früher kann man zu Unrecht beklagen, dass man Kindern erzählt hat, die Kinder kommen vom Klapperstorch. Aber Kinder früher waren mit am Sterbebett und haben ihre verwandten Eltern mit beim Sterben beobachtet. Heute wissen unsere Kinder alles über Sexualität, aber das Thema Tod wird ihnen vorenthalten. Viele Kinder dürfen das nicht mitkriegen. Oma und Opa schlafen irgendwo im Garten, aber die sind eben nicht tot, weil man nicht mehr darüber reden kann, was Tod bedeutet. Man kann es selbst nachvollziehen im Bestattungsgewerbe. Der Bestatter hieß früher Totengräber. Heute ist er ein Bestatter. Es gibt keine Totengräber mehr. Es gibt auch keine Leichenhalle mehr, nur noch eine Aussegnungshalle. Also selbst im Sprachgebrauch kann man nachvollziehen, dass das Wort Tod vermieden wird. Man spricht nicht mehr über Leichen, sondern über die Lieben, die eben entschlafen oder vorausgegangen sind. Aber Tod ist so ein bisschen für viele ein Tabuthema oder ein Thema, das schwierig ist. Ich habe schon gesagt, wir leben auch in einer Generation oder in einer Situation, wo Menschen versuchen, den Tod auszutricksen, sich Mühe geben, so lange wie möglich zu leben. Ist ja auch nicht falsch, dass man gesund lebt, sich gesund ernährt und so ähnliches. Aber jemand hat gesagt, der Tod hat eine beeindruckende Statistik, 100 von 100 Menschen sterben. Das kann deprimieren, das kann aber auch helfen, sich rechtzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Im Psalm 90, den wir alle kennen, gibt es das bekannte Wort in Vers 12, wenn ihr einmal weiterklickt, da heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Also das Thema Tod hat Schrecken und Angst, das ist klar, weil wir Abschied nehmen müssen, und trotzdem fordert die Bibel dazu auf, das nicht zu verdrängen, sondern kluge Entscheidungen zu treffen. Und anhand des Lebens von Josef und Jakob kann man sehen, dass sie das Thema nicht ausgeklammert haben, sondern sich intensiv damit auseinandergesetzt haben. Und deshalb, finde ich, können wir heute, die wir ein bisschen sprachlos geworden sind angesichts des Todes, etwas von ihnen lernen. Ich habe drei Gedanken, wie meistens. Den ersten habe ich mal geschrieben, kläre deine Zukunft. Kläre deine Zukunft. Also wir denken ja nicht gern an später, aber es gibt so ein paar Hinweise, dass man sich mal Gedanken machen kann. Die Spanier nennen zum Beispiel die vorgerückten Jahre im Leben eines Menschen das Metallalter, weil die sagen, man hat Silber in den Haaren, Gold im Mund und Blei in den Füßen. Also bei zwei Punkten kann ich schon gut mitreden, beim dritten geht es noch. Aber wenn man älter wird und feststellt, dass die Kräfte nachlassen, dass man nicht mehr so gut kann, ist es vielleicht nicht falsch, sich auch Gedanken zu machen, ob das Leben nicht doch endlich ist, wie es weitergeht, wie man damit umzugehen hat. Und man sieht an unseren Erzvätern der Bibel, die haben sich Gedanken gemacht. Man liest zum Beispiel über Jakob in Vers Kapitel 47, als er merkte, dass er bald sterben würde, rief er Josef zu sich und sagt, versprich mir, dass du mich in Ägypten begräbst. Nicht in Ägypten begräbst. Danke, ihr habt aufgepasst. Der Jakob weist nochmal auf den Bund mit Gott hin. Er erinnert Josef auch nochmal an den Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat, und sagt ihm, meine Heimat ist nicht in Ägypten, sondern sie liegt in Kanaan, in dem verheißenen Land. Dort möchte ich beerdigt werden. Das ist das Land der Verheißung. Und der Josef, als der stirbt, einige Jahre später, liest man von ihm in Kapitel 50, Vers 25, da sagt er seinen Brüdern, also obwohl er der zweitjüngste Sohn war, sind manche seiner Brüder älter geworden als er. Vielleicht lag es daran, dass er so viele Jahre im Gefängnis war und als Sklave gedarbt hat oder ist einfach jünger gestorben. Aber er bittet seine Geschwister, schwört mir, dass ihr meine Gebeine mitnehmt, wenn Gott euch nach Kanaan bringt. Er wusste, dass das lange dauern wird, aber man erfährt 400 Jahre später, als das Volk Israel zurückkehrt nach Kanaan, nehmen sie die Gebeine des Josef mit. Also sie erinnern sich an diese Verheißung. Also nochmal, beide haben sich Gedanken gemacht, sie haben das Thema nicht verdrängt auf den Sankt-Nimmerleins-Tag, sondern sie haben gedacht, Wir wissen, unsere Kräfte nehmen ab, wir werden bald heimgehen, wie gehe ich damit um? Und ich finde, ihr Vertrauen stellt uns so ein bisschen in Frage, denn sie haben sich an diese Verheißung Gottes erinnert und wussten, unsere Heimat ist nicht Ägypten, sondern das verheißene Land ist Kanaan. Und ich denke, man kann das übertragen auf uns Christen, ob uns bewusst ist, dass unsere Heimat nicht hier ist, sondern dass es eine himmlische Heimat gibt, wo Christen wirklich zu Hause sind, wo Christen hingehören. Jemand hat gesagt, haben wir das hier nicht so genossen oder genießen wir das nicht so, dass wir das himmlische Erbe manchmal einfach aus dem Blick verlieren, dass wir das gar nicht mehr im Blick haben. Paulus schreibt im Philipperbrief, unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus der Herr lebt. Ist uns das so bewusst, dass unser Leben hier, so schön es ist, endlich ist und Christen glauben, dass es eine Zwischenstation ist und das Beste noch kommt? Rechne ich mit der Verheißung? Das ist nicht irgendwie eine Beigabe für den christlichen Glauben, das ist essentiell. Ein Pastor hatte das einmal gemacht, er hat aus dem Neuen Testament, also jetzt nur aus dem Neuen Testament, alle Verse rausgeschnitten, wo irgendwas vom Himmel oder der Verheißung vom Himmel die Rede ist, und hatte dann von den 7000 Versen, ein Drittel aller Verse hat er rausgeschnippelt, ungefähr 2000, wo von der Hoffnung auf den Himmel oder wo der Himmel beschrieben wird oder wo die Apostel oder Jesus davon sprechen, und er hatte nur noch einen zerfledderten Rest in der Hand, um deutlich zu machen, wenn Christen den Himmel nicht mehr ernst nehmen, dann ist vom Neuen Testament nicht mehr so viel übrig. Glaube ich, dass meine eigentliche Heimat nicht hier ist? Und wenn ich das glaube, habe ich das für mich geklärt, diese Frage der Ewigkeit. Weiß ich, dass ich wirklich bei Gott bin? Ich bin erschrocken, wenn es Menschen gibt, die Christen sind, aber bei dieser Frage manchmal einfach Angst haben, ins Nachdenken kommen, ins Zweifeln kommen. Also wirklich bei Christen, es gibt auch Leute, die sagen, sie sind Christen und haben dann vielleicht auch berechtigte Zweifel, aber manchmal auch Christen, die nicht wissen, wie es mit ihrer Ewigkeit aussieht. Ich möchte euch ein Bild zeigen, das ist schon ein bisschen älter, ist aber nicht schlimm. Dort sieht man Thea Eichholz-Müller und Bernd Martin Müller. Ich habe mir das Video nochmal angeguckt. Der Mann rechts außen, also zu, links sind sie zu dritt, das war die Band Liner, ein Dreiergespann, die christliche Musik gemacht haben. 2002 hat der Bernd Martin Bauchspeicheldrüsenkrebs bekommen. 2003 hat er noch bei Pro Christ ein Zeugnis gegeben, wie er damit umgehen muss, dass man ihm gesagt hat, er wird nicht mehr lange leben. So eine Diagnose kann einen Menschen sehr umwerfen, aber eben auch ins Nachdenken bringen. Und wenige Monate nach dem Interview bei Pro Christ ist er gestorben. Aber das Interessante an ihm war, dass er in der Vorbereitung auf sein Sterben es nicht verdrängt hat oder sich wirklich damit auseinandergesetzt hat. Die Pfarrerin Monika Deitenbeck-Gosenberg, so, die hatte ihn besucht vor seinem Sterben und hat ihn im Himmel in den schönsten Farben ausgemalt, was Himmel bedeutet, bei Jesus sein zu dürfen. Und seine Frau konnte sagen, Bernd Martin hatte den Koffer gepackt. Er wusste, dass der Tag kommt, an dem er Abschied nehmen würde und müsste, aber er hatte den Koffer gepackt. Und sie konnte sagen, in der Auseinandersetzung mit dem Thema ist ihr selber manches sehr bewusst geworden, welche Hoffnung Christen haben, dass sie wissen, dass Jesus uns eines Tages empfangen wird in der Herrlichkeit und sagen wird, herzlich willkommen, dein Leid ist zu Ende, du bist zu Hause. Und ich möchte euch Mut machen, wenn ihr an dieser Frage, wenn das für euch nicht geklärt ist, wenn ihr nicht wisst, wo eure geistliche Heimat ist, dass ihr eines Tages im Himmel seid, gebt euch nicht damit zufrieden. Jesus im ersten Johannesbrief schreibt Johannes diesen schönen Vers, 1. Johannes 5, Vers 13, das habe ich euch geschrieben, dass ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Also die Frage des ewigen Lebens verknüpft Johannes und die Bibel überhaupt mit Christus. Wer an den Sohn glaubt, der hat das Leben. Wer nicht an den Sohn glaubt, der hat das Leben nicht. Und ich möchte dir einfach Mut machen, wenn du an Jesus glaubst, dann ist es für dich sicher, dann kannst du sagen, Herr, ich vertraue dir, du hast es versprochen, meine Zukunft ist gewiss, auch wenn ich Angst habe vor dem, was kommt, aber ich begebe mich in deine Hand. Wenn du sagen kannst, das habe ich für mich noch nicht, ich habe diese Beziehung mit Christus nicht, ich glaube das alles nicht, dann möchte ich dir Mut machen, gib dich damit eben nicht zufrieden. Jesus lädt dich ein, diese Frage nicht aufzuschieben, sondern eine Klärung für dich zu finden. Jesus lädt dich ein, dich im Glauben an ihm festzumachen und er ist der, der garantiert, dass man in den Himmel kommt, nicht ich und nicht irgendjemand hier. Der Einzige, der uns das zusagen kann, ist Christus. Denk daran, die Väter wussten um ihre Verheißung. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir Christen das auch festhalten. Ein zweites, fördere kostbare Erinnerungen. Also ich fand die Frage, die man dem Eckart von Hirschhausen gestellt hat, gar nicht so schlecht. Die ist ja auch ganz gut, dass man sich mal Gedanken macht, was werden die Menschen über mich denken, wenn ich mal nicht mehr da bin, wenn ich gestorben bin am Grab. Wenn so eine Beerdigung ist, habe ich hier kennengelernt, das fand ich sehr schön, dass man hinterher über den Verstorbenen etwas sagen darf. Und das war sehr schön zu hören bei den verschiedenen Beerdigungen, was Mitglieder der Gemeinde über diese Person gesagt haben, was es sie für bedeutet hat, sie diese Person kennenzulernen. Es kann auch anders sein, wenn man sich keine Gedanken macht. Ihr kennt vielleicht den Kramsacher Friedhof, da gibt es dann, wenn ihr einmal weiterklickt, so schöne Schilder. Hier liegt Martin Krug, der Kinder, Weib und Orgel schlug. Wenn das auf einem Grabstein steht, ist das ein ungünstiges Zeugnis. Ein weiteres finde ich auch nett. Hier liegt mein Weib, Gott sei es gedankt, oft hat sie mit mir gezankt. Dann, o lieber Wanderer, geh gleich fort von hier, sonst steht sie auf und zankt mit dir. Also der war mit seiner Frau nicht ganz so zufrieden. Das mag ja teilweise scherzhaft sein, aber ich habe mal nach skurrilen Todesanzeigen geguckt und es gibt wirklich Todesanzeigen. Ich möchte nicht, dass über mich am Ende meines Lebens sowas gesagt wird. Ich zeige euch eine von einem Professor aus Köln, Professor der Philologie, und ich habe es jetzt mal vergrößert, was seine Schwiegertochter über ihn sagt. Einmal weiterklicken bitte. Er war die Personifizierung geistigen Hochmuts und menschlichen Versagens. Das in der Traueranzeige über sich hören zu müssen, also musste er nicht mehr hören, aber so eine Nachricht mitzubekommen. Oder eine zweite Anzeige von Elmar L., kannst du nochmal klicken, ich habe das auch vergrößert, über diesen Elmar L. haben seine Hinterbliebenen gesagt, er hat nie gekämpft, er ist im Strom des Lebens getrieben, darin untergegangen, aus die Maus. Was ist das? Eine Aussage über das Leben eines Menschen. Stell dir vor, du trittst ab und das ist alles, was Menschen über dich sagen können. Das ist doch erschütternd, finde ich. Wenn das übrig bleibt, wenn das alles ist, was Menschen über dich sagen können. Ich finde, Jakob und Josef bleiben anders in Erinnerung, denn die tun Dinge trotz all der Fehler. Wir wissen, dass Jakob als Vater auch vieles gemacht hat, wo man heute sagen würde, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Das geht nicht, aber Jakob und Josef hinterlassen auch wertvolle Erinnerungen für ihre Kinder, für ihre Nachkommen. Zum Beispiel heißt es von Jakob, als er im Prinzip schon im Sterben liegt oder sein Sterben beginnt, in Kapitel 47, da betete Jakob auf seinem Bett Gott an. Er hätte auch klagen können oder was anderes tun können, aber er betet im Angesicht von Josef und seiner Enkelkinder, betet er Gott an. Und er erinnert, wie gesagt, Josef an den Bund und er tut etwas, ihr habt es in der Lesung gehört, er adoptiert die Söhne des Josefs als seine und damit bekommt Josef einen doppelten Erbteil im verheißenen Land, weil Josef die Familie und viele andere Menschen gerettet hat. Und er segnet seine Enkel, interessanterweise in der verkehrten Reihenfolge, erst den Jüngeren, dann den Älteren. Der Josef möchte das erst nicht. Aber Jakob bringt ihn dann doch zur Ordnung und sagt, so wie ich das tue, ist es richtig. Und dann segnet er später alle seine Söhne. Auch wenn nicht jeder Segen schön war, er sagt im Segen manches auch, was schiefgelaufen ist bei den Söhnen, aber er betet für sie. So bleibt er in Erinnerung. Und als er dann stirbt, der Jakob, liest man von Josef, wie er reagiert in Kapitel 50. Josef warf sich über seinen Vater, küsste ihn und weinte laut. Er beauftragte seine Ärzte, den Körper einzubalsamieren. Das dauerte eine gewisse Zeit, mehrere Wochen, bis dieser Prozess durchgeführt wurde. Dann ging es mit einer großen Karawane ins verheißene Land und er beerdigt seinen Vater in der Höhle Machpelah, die schon Abraham gekauft hat. Dort wird Jakob zu Grabe getragen. Also, wie bleibt Jakob in Erinnerung? Er hat für seine Kinder gebetet, er hat sie gesegnet und er hat seinen Glauben bekannt. Als der Josef stirbt, ist interessant, hinterlässt er auch wertvolle Erinnerungen, nicht so wie die wir vorher gehört haben. Denn als der Vater Jakob gestorben ist, ist ja nur noch Josef und seine Brüder da. Und dann ist es interessant, dass die Brüder von Josef Angst bekommen, weil sie denken, vielleicht hat Josef uns nur vergeben, um unseren Vater nicht zu erzürnen. Jetzt ist der Vater tot und sie schicken Boten zu ihm und sagen, Papa hat uns gesagt, wir sollen dir sagen, du sollst uns vergeben. Sie wollen sich so aus der Nummer rauswinden. Und dann ist interessant, was der Josef seinen Brüdern sagen kann, wie er sie hinterlässt. Er beruhigt sie mit Worten der Gnade, wo man sieht, er hat ihn wirklich schon vergeben. Da heißt es in Kapitel 50, habt keine Angst, ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und für eure Familien sorgen. Also Josef konnte bekennen, dass Gott in seinem Leben etwas bewirkt hat, durch sein Leben etwas tun konnte. Und er kann seine Brüder wirklich freigeben. Nochmal bestätigen, ich habe euch vergeben, weil Gott hatte das irgendwie gebrauchen können. Das Interessante ist, also an dem Josef, es war befreiend, ihm zu begegnen, weil man gemerkt hat, da ist wirklich keine Bitterkeit mehr im Herzen. Der hat seinen Brüdern vergeben, der hat losgelassen, der hat eine Atmosphäre verbreitet, die nicht Angst machte, sondern man konnte zu ihm kommen und wusste, ja, da ist Gnade, Annahme. Eine Pfarrerin, eine Krankenhauspfarrerin sagt mal, welche Menschen am schwersten sterben. Und da hatte sie gesagt, wer Unerledigtes vor sich hergeschoben hat, stirbt schwer. Menschen, die es in ihrem Leben nicht geschafft haben, Dinge in Ordnung zu bringen, die vielleicht bitter geworden sind über Enttäuschungen, Verletzungen, tun sich oft auch sehr schwer mit dem Sterben. Der Josef konnte versöhnt sterben. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht von einem Fotoalbum. Ich möchte auch nur sagen, wenn Menschen nachher das Album deines Lebens anschauen, welche Bilder werden sie sehen? Was hinterlasse ich den Menschen, die mich gekannt haben? Ich habe etwas gefunden, was eine Frau am Grab ihres Vaters geschrieben hat. Das möchte ich euch vorlesen, weil man aus diesen Worten entnehmen kann, was ihr Vater ihr bedeutet hat, was der Vater für ein Vorbild war, welche Prägung der Vater hatte. Das ist zu lang, also zu lang, um es auswendig zu lernen, darum muss ich es einmal vorlesen, aber ich könnte es, glaube ich, auch nicht schöner formulieren. Da schreibt die Tochter zur Beerdigung ihres Vaters, Papa, bist du wirklich tot? Ich weiß es genau, denn ich war da, als du den letzten Atemzug tatest. Doch scheint es mir, als würde dein Leben noch immer laut und deutlich sprechen. Bist du wirklich tot? Ich sehe dich vor mir während meiner Kinderzeit, wie du immer für uns gesorgt hast, wie unser Leben als Kinder so gestaltet hast, wie Gott es vorgesehen hatte. Sorglos, glücklich, abenteuerreich und fröhlich. Bist du wirklich tot? Ich sehe noch das Lächeln und dein väterliches Blinzeln, so wie ich dir vertraute und deine kräftige Umarmung spüre. Ich sehe die Freude in deinem Gesicht, wenn deine Enkel dich umarmen und du dich zu mir umdrehst und ohne Zögern sagst, du bist eine tolle Mutter. Ich bin stolz auf dich. Bist du wirklich tot? Ich sehe dich so deutlich vor mir als Mann Gottes, hingebungsvoller Vater, liebevoller Ehemann, Freund. Ich höre dich sagen, es ist schön am Leben zu sein, während du die einfachen Freuden des Lebens genießt. Bist du wirklich tot? Ich sehe deutlich, wie dein christlicher Einfluss in den Entscheidungen meines Lebens verwoben ist. Und nur durch dein zuversichtliches Vorbild kann ich sagen, du wirst niemals richtig fort von uns sein. Und ich höre unseren himmlischen Vater zu dir sagen, willkommen, du guter und treuer Knecht, tritt ein in die Freude, die ich für dich bereitet habe. Merkt ihr den Unterschied zu diesen skurrilen Aussagen über einen Menschen, der abgetreten ist? Wisst ihr, ich wünsche mir, dass meine Kinder, wenigstens meine Kinder, mich ähnlich in Erinnerung halten. Ob ich das so hinkriege, weiß ich nicht. Aber als einen Menschen, der wertvolle Erinnerungen hinterlassen hat, dem sie abspüren, das, was Papa beruflich gemacht hat, war nicht nur Beruf, das war echt, das hat sein Leben wirklich durchdrungen, oder dass sie mir abspüren, dass ich mir Mühe gegeben habe, dass ich sie lieb habe. Überlegt mal, was eure Eltern angeht, was ihr von ihnen in Erinnerung behalten werdet. Manche Dinge könnte ich über meinen Vater nicht sagen, über meine Mutter auch nicht. Und die waren bemüht, sage ich mal. Und ich möchte einfach mitgeben, nimm das mit, sage, Herr, ich möchte für die Menschen, die ich kenne, die ich präge, wertvolle Bilder hinterlassen. Wenn die an mich denken, sollen die an einen Mann Gottes, eine Frau Gottes denken, die ihr Leben ernsthaft und fröhlich vor dir gelebt hat. Der dritte Gedanke, was man an Jakob und Josef auch liest und was ich, das ist jetzt sehr praktisch, also viele, die sagen, ich habe hoffentlich noch viele Jahre, das ist gut, das möge Gott dir schenken. Trotzdem möchte ich jetzt ein paar ganz praktische Dinge sagen, die hilfreich sind und die man bei Jakob und Josef auch sieht. Das habe ich deshalb genannt, den dritten Punkt, Sorge entlastend vor. Sorge entlastend vor. Die Marie von Ebner-Eschenbach hat mal gesagt, alt werden heißt sehend werden. Sehend, dass man eben manches nicht mehr kann, dass die Ewigkeit vielleicht nicht mehr so weit weg ist, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt. Und ich sage euch, viele Nöte, manches habe ich auch schon miterlebt, entstehen deshalb, weil Menschen nicht vorsorgen, was das Thema Tod angeht. Sich keine Gedanken machen und dann ein Chaos hinterlassen oder Situationen hinterlassen, die für alle manchmal ganz schrecklich sind. Jakob wie Josef haben das nicht gemacht. Nochmal Vers 30 aus Kapitel 47, wenn du einmal weitermachst. Wenn ich mich zu meinen Vätern lege, sollst du mich aus Ägypten führen und in ihrem Grab begraben. Also Jakob gab genaue Anweisungen, wie er sich seine Beerdigung vorgestellt hat, was zu tun ist und was nicht zu tun ist. Und da möchte ich jetzt vier kurze Punkte nennen, was wir bedenken können und sollen. Und man muss nicht warten, bis man 80 ist, um manche Dinge zu klären, manches kann man auch früher klären. Das Erste, wenn du einmal weitermachst, wie kannst du vorsorgen, noch eins weiterklicken, ein Testament zu verfassen. Ein Testament zu verfassen ist wichtig. Es gibt solche Testamente, wenn du einmal weitermachst, wie auf diesem Foto, wo eine Amerikanerin ihrem Hund Conchita, ein Chihuahua-Hund, dem hat sie 3 Millionen Bargeld hinterlassen, eine Villa für 8 Millionen, ein Diamantenhalsband und ihr Sohn hat 1 Million immerhin noch bekommen, aber der Hund ist besser weggekommen. In Deutschland geht das nicht. Tiere können nicht erben, man muss jemand einsetzen, der sich um die Tiere kümmert. Man kann also Testamente auch schräg machen, aber interessant in Deutschland ist, 75% der Deutschen haben kein Testament verfasst. Ich könnte jetzt mal fragen, wer von uns ein Testament verfasst hat, aber ich möchte euch nicht in die unsicher machen. Aber 75% der Deutschen haben kein Testament. Und das ist oft das Problem, dass es nach ihrem Tod manchmal riesige Streitereien gibt, Auseinandersetzungen, weil man Dinge nicht gut geklärt oder besprochen hat. Das muss nicht sein. Also kümmert euch zu gegebener Zeit, das überlasse ich jetzt euch, um ein Testament. Ein zweiter Gedanke, einmal weiterklicken, die Patientenvorsorge zu klären. Wisst ihr, viele machen sich keine Gedanken, was ist, wenn sie mal todkrank werden. Meine erste Frau ist an Krebs verstorben und ich war sehr dankbar, dass wir eine Patientenvorsorgeverfügung hatten. Das Erste, was ich im Krankenhaus gefragt wurde, war, ob ich so eine Verfügung habe. Dadurch war manches einfacher, also jetzt im Ablauf, als wenn man das nicht gemacht hätte. Es gibt viele Probleme, die entstehen, weil man sich darüber keine Gedanken gemacht hat und dann mit Ärzten, mit Gericht zu tun hat, weil man vielleicht Maschinen abschalten möchte oder der Verstorbene das eigentlich gewollt hatte, aber nie zu Papier gebracht hatte. Das ist schade. Ich zeige euch ein Bild. Es gibt eine christliche Patientenvorsorge der evangelischen Kirche. Es gibt auch andere. Ihr könnt euch im Internet runterladen. Wir hatten die benutzt. Ich war damit sehr zufrieden. Der Vorteil an dieser ist, da ist alles drin, was man braucht. Eine Vorsorgevollmacht, eine Betreuungsvollmacht, eine Patientenverfügung und man kann auch Behandlungswünsche angeben, die man haben möchte. Das muss nicht die sein, man kann die haben. Ich werde die als Information, alle, die im E-Mail-Verteiler sind, bekommen nächste Woche von mir eine christliche Patientenverfügung. Ihr könnt die auch einfach weglassen, aber ich verschicke sie euch. Wer sie möchte, ich habe sie nicht bestellt. Auf dem Denkzettel steht eine Adresse, wo man die bestellen kann. Ihr könnt auch im Internet nach einer anderen gucken. Hilfreich ist, man hat sowas. Ein drittes, auch ein ganz praktischer Schritt, Unterlagen sammeln, kennzeichnen, wenn es mal ins Thema Sterben gibt. Ich erinnere mich an den Tod meiner Mutter. Danach war die Frage, gibt es eine Versicherung? Wusste keiner. Unterlagen lagen in x Schubladen verteilt. Für uns war das echt blöd, in dem Thema mit dem Sterben noch Unterlagen zu suchen und sich Gedanken zu machen, ob es da was gibt. Wussten es nicht. Wir haben nichts gefunden, gingen wir davon aus, es gab nichts. Man kann das erleichtern, indem man rechtzeitig einen Ordner anlegt, in dem Versicherungsunterlagen sind und ähnliche Dinge. Macht davon Gebrauch, wenn es soweit ist oder wenn ihr meint, es sei wichtig dran. Ein viertes noch als letztes, plane deine Beerdigung mit. Das klingt ein bisschen skurril, versteht mich nicht falsch. Aber ich möchte das trotzdem mitgeben, der Jakob hat sich Gedanken gemacht, wie er sich seine Beerdigung vorstellt. Das Problem ist nämlich manchmal, was ich schon erlebt habe, dass Oma oder Opa in der Gemeinde waren und Vorlieben hatten an Liedern und ähnliche Dinge. Ihre Kinder und Enkel waren nicht in der Gemeinde. Als es darum ging, eine Beerdigung zu besprechen, waren die Kinder sprachlos. Die konnten nichts sagen, was Oma gerne gehabt hätte, weil Oma mit ihnen darüber nie gesprochen hat. Schade ist, wenn eine Beerdigung hinterher durchgeführt ist und die Leute, die Oma kannten, sagen, das hätte sich Oma ganz anders vorgestellt. Das kann man ändern, indem man sich Gedanken macht. Am besten mit den Kindern oder Enkeln zusammen diese Beerdigungsfeier plant. Das klingt komisch, aber es hilft den Verwandten auch schon ein Stück Abschied zu nehmen, mit auf den Weg zu gehen, sich Gedanken zu machen, das nicht zu verdrängen. Und man findet eine Beerdigung, die den Hinterbliebenen wie der Verstorbenen oder dem Verstorbenen gerecht wird. Also ich kann empfehlen, das zu machen. Wichtig ist, schreibt das nicht ins Testament. Das Testament wird oft erst Monate, Wochen nach der Beerdigung eröffnet. Entweder direkt mit den Verwandten besprechen, wenn man keine Verwandten mehr hat und trotzdem eine gewisse Form möchte. Gibt es etwas, was man mit einem Bestattungsunternehmer einen Vorsorgevertrag ausfüllen kann, in dem man Dinge festlegen kann, wie man sich seine Feier wünscht? Ganz praktisch. Aber glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme. Es ist für alle hilfreich, man hat sich darüber Gedanken gemacht. Schlimm ist, wenn jemand das vollkommen verdrängt hat und alle ratlos sind. Es ist natürlich was anderes, wenn jemand unvorhergesehen stirbt, dann ist das unter Umständen schwierig. Wenn man allerdings manche schon geplant hat, geht das. Ich wünsche euch allen ein langes Leben, versteht mich nicht falsch. Gott möge euch segnen und viel Gesundheit geben. Aber im Sinne dessen, was wir am Anfang gehört haben, wir sehen nochmal den Vers, wenn du nochmal weiterklickst, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und ich denke, zu diesem Klugwerden gehört mit das, was ich heute sagen wollte, dass man sich über seine Zukunft Gedanken macht. Weiß ich, dass ich im Himmel bin? Und wenn ich das weiß, kann ich dann in gewisser Weise getrost loslassen? Also sterben ist immer schwer, aber kann ich trotzdem sagen, ich weiß, wo ich hingehe? Weiß ich oder kümmere ich mich um einen Nachruf, bin ich bemüht, gute Erinnerungen zu hinterlassen, die Menschen wirklich positiv mit mir verbinden können? Und habe ich vorgesorgt, mir Gedanken gemacht, damit eine Feier so wird, wie ich mir das vielleicht gewünscht hätte? Ich wünsche euch dazu Gottes Segen und möchte mal ermutigen, Jakob und Josef sind uns auch an diesem Punkt Vorbilder. Und da möge Gott jedem von euch das mitgeben, was ihr jetzt aus dieser Predigt braucht. Und ich möchte zum Schluss noch mit Gott ins Gespräch kommen und beten. Herr, wir danken dir für Jakob und Josef. Ja, wir haben gesehen, sie wussten um ihre Zukunft. Sie wussten, ihre Zukunft ist nicht in Ägypten, es ist nicht in der Welt, sondern in Kanaan, im verheißenen Land. Und Herr, wir als Christen wissen, unsere Heimat ist nicht hier, sondern im Himmel. Und ich möchte dich bitten, dass wir das im Blick behalten, damit nicht unser Neues Testament so zerfleddert ist, weil wir all die anderen Stellen vielleicht nicht mehr beachten oder rauslassen. Danke, Herr, dass wir so eine lebendige Hoffnung haben. Und du kannst uns aber auch schenken, wenn wir eines Tages sterben, dass wir wertvolle, kostbare Erinnerungen hinterlassen, wenn Menschen, die mit uns zu tun hatten, Verwandte, Kinder, Freunde, dass sie uns in guter Erinnerung behalten. Herr, hilf uns, wo wir da bisher vielleicht manchmal Falsches wichtig genommen haben, vielleicht falsche Prioritäten gesetzt haben, und gib uns gute Prioritäten zu setzen. Und danke, Herr, dass wir auch konkret vorsorgen können. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns auch den Mut gibst, Dinge praktisch zu regeln, damit nachher für alle es leichter wird. Danke, Herr, dass du uns da auch an die Hand nimmst, dass wir da ganz konkrete Hilfe in Anspruch nehmen können. Segne du jeden Einzelnen von uns, schenke du uns ein gesegnetes Leben. Danke für jeden, der hier ist. Aber gib, dass wir das so sagen können, wie David: lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Herr, wir möchten klug handeln und bitten dich da um deine Hilfe. Amen.